Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Professor Maximilian Zimmermann. Herr Zimmermann, April 2026 wird für Sie ein besonderes Ereignis. Sie sind berufen worden zum Generalsekretär des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Sie treten dann nächstes Jahr im April dieses Amt an. Wir wollen da heute nicht so schwerpunktmäßig drüber sprechen, weil das ein bisschen unfair wäre Ihrem Vorgänger, der aktiv im Amt ist. Aber eine Frage natürlich für alle, die jetzt vielleicht so im Baptismus nicht so zu Hause sind. Ein Generalsekretär, was macht er denn so?
Der versucht mit vielen anderen zusammen unseren Kirchenbund zu vertreten, nach außen und nach innen. Also zu schauen, gemeinsam zum Beispiel mit der Bundesgeschäftsführung, dass einfach das Leben, das Tagesgeschäft des Bundes läuft, dass die Dinge funktionieren, dass der Bund den Gemeinden dient, dass die Dinge laufen. Das ist so das nach innen gerichtete. Und das andere ist ein Stück weit die Außenperspektive, dass man also den Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden gegenüber anderen Kirchen vertritt und Termine wahrnimmt, um sozusagen stellvertretend repräsentativ für den Bund unterwegs zu sein. Das Ganze geschieht beauftragt vom Präsidium unseres Bundes. Das Präsidium unseres Bundes ist nach dem Bundesrat, also der Zusammenkunft der Delegierten, ist nach dem Bundesrat und durch den Bundesrat das höchste Gremium.
Eine Aufgabe, vor der Sie Respekt haben?
Eine Aufgabe, vor der ich Respekt habe. Eine Aufgabe, auf die ich mich aber auch sehr freue und auf die ich ganz gespannt bin.
Und deshalb werden wir, wenn es dann mal so weit ist, auch nochmal miteinander sprechen. Vielleicht, wenn Sie so die ersten 100 Tage im Amt hinter sich haben, dass wir mal schauen, wie wird sich das gestalten bei Ihnen. Heute, Herr Professor Zimmermann, soll es mehr darum gehen, wer ist eigentlich der Mensch, der da eines Tages mal an die Doppelspitze des Baptistenbundes, wenn ich das mal so ein bisschen vereinfacht sagen darf, rücken wird? Wo liegen Ihre persönlichen geistlichen Wurzeln? Sie sind ja gebürtig aus München.
Genau, ich bin gebürtig aus München. Ich bin in Starnberg aufgewachsen, etwas südlich von München, und bin dort ursprünglich, wenn Sie nach meinen geistlichen Wurzeln fragen, so beheimatet, ganz ursprünglich im Kontext von Wort des Lebens, das am Starnberger See ja schon jahrelang, jahrzehntelang Jugendfreizeiten durchführt. Und ich habe also das große Geschenk erlebt, wofür ich dankbar bin, dass ich in eine Familie geboren bin, in der lebendiger Glaube war. Und schon als Kind bin ich also in Gemeindeleben hineingewachsen. Und das war damals noch, das muss so in der ersten Hälfte der 80er Jahre gewesen sein, war das eine kleine Gemeinde, die sich auf dem Gelände von Wort des Lebens sonntäglich zum Gottesdienst traf. Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Wort des Lebens ein bisschen kennen, dann gibt es ein Schloss und eine Burg. Und in dieser Burg gibt es so eine kleine kapellenartiges Gebäude, oder ist eigentlich ein Teil eben dieser Burg. Und in diesem kapellenartigen Raum waren die sonntäglichen Gottesdienste. Das sind so meine ersten Gemeindeeindrücke, die ich habe. Es war eine selbstständige Gemeinde einfach im Kontext von Wort des Lebens seiende Gemeinde, die sich da traf und ganz lebendig war. Und diese Gemeinde ist dann irgendwann zu einer freien evangelischen Gemeinde geworden, ist dann vom Gelände von Wort des Lebens nach Starnberg gezogen und ist an dem Ort, an dem ich sie kennengelernt habe, immer noch mitten in Starnberg. Und ursprünglich sind also meine Wurzeln in der Freien Evangelischen Gemeinde in Starnberg. Das Baptistische war immer schon Teil meines Lebens, weil meine Familie väterlicherseits eine alte baptistische Familie ist, wenn ich das so sagen darf, aber im Kölner Raum angesiedelt. Und in Starnberg ist freikirchliches Leben, ich würde sagen, eher eine Seltenheit. Und so habe ich da also meine ersten Eindrücke, meine ersten Prägungen in dieser freien evangelischen Gemeinde in Starnberg erlebt.
Spannend. Starnberg ist ja nun bekannt auch als eine Region, ich sag mal, die, wenn man das so im deutschen Vergleich sieht, relativ gut gesettelt ist, wo der Durchschnittsverdienst höher ist als sonst im Durchschnitt. Hat sich das auch irgendwie wieder gespiegelt im Gemeindeleben? Gab es da, ich sag mal, den Bankdirektor oder wen auch immer?
Ich habe es als ganz normales Gemeindeleben erlebt. Mhm. Auch jetzt, wenn ich das mit anderen Gemeindestationen in meinem Leben später vergleiche, würde ich sagen, das war ein ganz, ganz bodenständiges Gemeindeleben. Kann ich gar nicht sagen, dass ich da große Unterschiede mit späteren Gemeindestationen erlebt hätte.
Mhm. Und so dieser Kontakt zu Gott, die Beziehung zu Jesus Christus, würden Sie sagen, sind Sie da hineingewachsen oder gab es irgendwo auch so einen Schlüsselmoment bei Ihnen?
Ich würde sagen, ich bin da vor allem hineingewachsen und bin auch dankbar dafür, hineingewachsen zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass vieles so selbstverständlich war in meinem Leben, von dem, was den Glauben ausmacht. Und gleichzeitig, ich kann es allerdings nicht mehr mit einem Tag festmachen oder mit einem Moment festmachen, aber ich weiß, mit 16, 17 ist mir das schon alles ernster geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Also da habe ich mir schon auch bewusster gemacht, es ist eben doch keine Selbstverständlichkeit, was uns da in unserem Glauben geschenkt wird. Und bin mir immer mehr dessen bewusst geworden, was das für ein Geschenk ist, den wir da in unserem Glauben geschenkt bekommen. Und dann ist es mit 16, 17, 18 immer ernster geworden und ich habe mich immer bewusster mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und 1999 habe ich mich dann taufen lassen in der Gemeinde. Und von daher war das so ein Weg und es war ein Prozess, aber es war schon ein Weg, in dem ich mir die Dinge immer bewusster gemacht habe und immer ja für mich auch klarer bekommen habe. Und der Weg ist aber immer noch nicht vorbei.
Mhm. War der Wunsch, Theologie zu studieren, sehr früh da oder hatten Sie ursprünglich ganz andere berufliche Pläne?
Der war nicht sehr früh da. Ich hatte ganz andere berufliche Pläne. Auch da gab es alles Mögliche, was ich mir vorstellen konnte, was dann später zum Theologiestudium geführt hat. Aber erstmal ein anderer Berufswunsch war, ist so mein Jugendtraum gewesen. Ich wollte gerne für Mission Aviation Fellowship, für diesen großen Missionsflugdienst. Ich weiß nicht, ob es der größte der Welt ist, aber es ist ein ganz, ganz großer Missionsflugdienst. Für den wollte ich eigentlich Pilot werden. Das war mein großes Ziel. Und da habe ich auch schon erste Schritte getan. Ich habe so einen ersten Ausbildungsabschnitt in der Fliegerei tatsächlich dann auch schon unternommen und abgeschlossen. Und gleichzeitig war es aber auch von Anfang an klar, dass auch für so einen praktischen Missionsdienst, dass eine theologische Ausbildung oder eine Bibelschulausbildung nicht nur gewünscht, sondern auch notwendig ist. Und deswegen habe ich also erstmal einen ersten beruflichen Schritt in Richtung Fliegerei gewagt und auch abgeschlossen und habe dann aber entschieden, jetzt gehe ich erstmal auf die Bibelschule, gemeinsam mit meiner Frau. Und letztlich ist es so gewesen, dass ich diesen Schritt auf die Bibelschule und das Interesse für Theologie, so mein Herz für die Bibel, das ist alles so gewichtig geworden und ist so prägend für mich geworden und ist so sehr mein Interesse geworden, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt muss ich mich entscheiden. Weiter in Richtung Theologie, Bibel, Gemeinde oder schließe ich Bibelschule ab und setze dann meine Flugausbildung fort. Und dann habe ich gegen Ende der Bibelschulzeit am Bibelseminar Bonn, wo ich war, habe ich dann entschieden, ja, ich habe gemerkt, dass die Faszination Bibel und die Faszination für die Theologie und für den Glauben das Gewichtigere für mich geworden ist. Ich habe damals Psalm 119 gelesen, das weiß ich noch. Und ich habe so gemerkt, boah, diese Faszination, diese Liebe zum Wort Gottes, die kann ich irgendwie teilen, die kann ich nachvollziehen. Und da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich in diese Richtung weiter. Dann habe ich die Fliegerei wirklich an den Nagel gehängt. Man muss ja das Fliegen, die Lizenzen aufrechterhalten durch regelmäßiges Fliegen. Und wenn man das nicht mehr tut, dann verfallen die irgendwann. Da habe ich mich also bewusst entschieden, jetzt gehe ich weiter in Richtung Theologiestudium, mache weiter, möchte irgendwo meinen Master machen. Und so haben sich die Schwerpunkte dann verschoben.
Gab es frühe Vorbilder für Sie, ich sag mal, im Glauben, auch in der vielleicht theologischen Prägung? Wenn Sie heute so zurückblicken, welche Menschen haben Sie besonders geprägt?
Das waren vor allem, also ich muss sagen, eine prägende Zeit für mich war die Zeit, als in unserer Gemeinde in Starnberg zwei junge Männer, Familienväter, die Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde übernommen haben. Einer von beiden war dann auch der Impulsgeber, mal zu überlegen, ob wir, meine Frau und ich, nicht dort an der Bibelschule in Bonn unsere Ausbildung machten. Wir hatten uns ganz verschiedene Bibelschulen angeschaut. Und diese beiden jungen Familienväter, die haben sich so ein bisschen uns als unserer Jugendgruppe angenommen, haben darauf geachtet, was heißt darauf geachtet, die haben, sind mit uns an einem Wochenende zu einer anderen Gemeinde gefahren, nach Garmisch-Partenkirchen, sodass wir die Jugendgruppe dort vor Ort getroffen haben. Und die Art und Weise, wie die einfach für uns da waren und mit uns Dinge unternommen haben und einfach auch lustig waren und einfach super angenehme Menschen, sowas hat mir einfach immer gut getan. Das ist, also ich habe nicht so viel, ich habe auch Glaubensvorbilder, die in der Theologiegeschichte weltberühmt sind, wie Dietrich Bonhoeffer und solche Menschen. Und gleichzeitig waren es immer wieder die Leute, die links und rechts neben mir in der Gemeinde saßen und sitzen bis heute, die meine Glaubensvorbilder sind, weil ich unheimlich gespannt bin und immer gespannt zuschaue, wie Menschen ihren Glauben Tag für Tag leben. Und wenn Sie so nach frühen Vorbildern fragen, dann würde ich sagen, waren es diese beiden Jugendleiter.
Wir werden später noch ein bisschen näher darauf eingehen. In Ihrer Forschung haben Sie sich unter anderem ja auch sehr stark, ich versuche es mal mit einfachen Worten auszudrücken, beschäftigt mit der gedanklichen Herausforderung, dass Gott Mensch wird, ja, und dass Jesus, sag ich jetzt mal, auf manche göttliche Dinge verzichtet hat, als er auf dieser Welt war. Also ich versuche das jetzt mal relativ knapp zu umreißen. Es geht um diese Kenosis-Problematik. Gleichzeitig haben Sie sehr früh eben da Vorbilder gewinnen dürfen in der Jugendarbeit. Welcher Jesus, frage ich mal so ein bisschen provozierend, auch wenn die Frage so ein bisschen schief ist, welcher Jesus ist Ihnen denn in frühen Jahren besonders wichtig und wertvoll geworden?
Da würde ich sagen, der Jesus, der davon spricht, dass im Zweifelsfall der Hirte die 99 Schafe stehen lässt und das eine sucht. Ich würde sagen, einen ganz, ganz liebevollen Jesus. Einen, der sich kümmert. Ich habe ein ganz, ganz positives, zugewandtes, sehr liebevolles Jesusbild erlebt. Würde ich so zusammenfassend sagen. Ja, so würde ich das vielleicht sagen. Also wirklich einen zugewandten Jesus, der für das eine Schaf weite Wege geht.
Und hat sich dieses Bild bei Ihnen bis heute erhalten? Hat sich was verändert oder hat sich dieses Bild geweitet?
Ich würde sagen, dieses Bild hat sich in Anführungszeichen nur geweitet. Also ich würde sagen, dass ich auf meiner Glaubensreise versucht habe, Jesus immer besser kennenzulernen. Meine Faszination für ihn ist, glaube ich, eher gewachsen, als dass sie große Brüche erlebt hat. Ich bin einfach vor allem davon fasziniert, dass er als Gestorbener und Auferstandener dass ich jeglichen Bereich meines Lebens zu ihm in Beziehung setzen kann. Ich glaube, das ist mit einer der Punkte, der mich am meisten an ihm fasziniert, dass er als Gestorbener und Auferstandener wirklich das ganze Leben umfasst. Mit dem, was er erlebt hat und für uns erlebt hat und für mich erlebt hat. Und das, glaube ich, ist für mich das Einzigartige. Manchmal schließe ich meine Gebete, nicht immer, aber manchmal schließe ich meine Gebete, dass ich sage, Herr, ich danke dir, dass du bist, wer du bist. Und damit will ich auch zum Ausdruck bringen, ich kann es manchmal gar nicht in Worte fassen, aber das ist für mich einfach bleibend faszinierend und da wächst für mich die Faszination eher, dass er der ist, der zu dem ich jeglichen Teil meines Lebens irgendwie in Beziehung setzen kann. Nichts ist ihm unbekannt. Und dieses Umfassende des Gestorbenen und Auferstandenen und Wiederkommenden, das finde ich faszinierend.
Ich würde da gerne an diesen Gedanken nochmal anknüpfen. Sie haben gesagt, also manchmal fehlen mir geradezu die Worte. Und das ist ja, behaupte ich jetzt mal, für uns Theologen manchmal etwas sehr Ernüchterndes, dass wir sagen, uns fehlen manchmal die Worte, wenn wir über Gott reden wollen.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht, Sie werden mir zustimmen, tut es auch manchmal gut, diese Erkenntnis, weil das rückt uns ja, ich sag mal, manchmal in die richtige Position zu unserem Schöpfer und Retter. Trotzdem würde ich da gerne noch mal ein wenig anknüpfen. Wir haben ja so, ich sag jetzt mal, in der Tradition unseres Glaubens manchmal so große Linien. Wir sprechen von Gott, dem der unwandelbar ist, er, der von Anfang an war. Und ich behaupte mal oder äußere mal den Verdacht für, da steckt manchmal so ein etwas statisches Gottesbild hinter. Und ich würde auch sagen, in so Zeiten, in denen wir heute leben, die sehr, sehr von Unsicherheit geprägt sind, weltpolitisch, vor ein paar Jahren hätten wir uns noch nicht überlegen können, wie sieht die Beziehung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten aus und dergleichen mehr. Also jedem würde was einfallen. Wir können in den Nahen Osten gucken, was im Moment rund um Israel und in Israel passiert. Also es ist ja alles sehr beunruhigend. Und ich stelle mal diese These auf, da kann der Gedanke auf einen unwandelbaren Gott. Ich sag mal, das ist ein Bild, was ja auch im Alten Testament sich immer wieder findet. Ja. Das Fundament, der Fels und dergleichen mehr. Ja. Ja, etwas sehr Beruhigendes sein.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe auch den Verdacht irgendwo, und da geht ja, glaube ich, ist ja auch Ihre eigene Forschung in die Richtung gegangen, irgendwo ist es dann doch mal auch ein bisschen zu wenig, oder?
Ich würde sagen, vielleicht ist es jetzt wieder auch ein Teil dessen, was ich faszinierend nennen würde. Ich bin ganz bei Ihnen. Dieses Unwandelbare ist ein ganz, ganz wichtiger Halt. Ich würde es auch nie loslassen. Ich würde auch sagen, das ist fest biblisches Zeugnis. Gleichzeitig ist ja allein die Menschwerdung, also das, was wir jedes Jahr an Weihnachten feiern, unfassbar, was da passiert. Gott wird Mensch und kommt in unsere Geschichte hinein und wird ganz und gar Mensch, und dieser Jesus von Nazareth, ganz Gott, ganz Mensch, erlebt all das, was er erlebt. Und allein dieser Vorgang, dass Gott Mensch wird, ist ja eine erstaunliche Veränderung in dem Sinne, dass Gott jetzt sich so auf uns einlässt, auf uns als seine Geschöpfe. Und ich glaube, dass unser Gottesbild vielleicht wirklich zu Recht beides haben darf. Einen unwandelbaren Gott auf der einen Seite, ich sage gleich nochmal was dazu, wie ich es mir besonders vorstelle, nicht nur, aber besonders. Und auf der anderen Seite den Gott, der sagt, ich werde Mensch. Ich lasse mich voll ein auf dieses menschliche Dasein. So ein bisschen, wie es auch der Hebräerbrief auf eine Art und Weise zum Ausdruck bringt. Ich glaube, das Unwandelbare, und was ich auch, finde ich, was einfach auch ein wichtiger Inhalt unseres Glaubens ist. Unwandelbar bleibt der Charakter und der Wille Gottes. Selbst da, wo Gott sich in die Veränderung hineinbegibt und wo Weihnachten passiert, wo Gott Mensch wird, bleibt es ein und derselbe Gott mit ein und demselben Liebeswillen, mit ein und demselben Charakter. Da ist keine Doppelbödigkeit bei Gott, kein gespaltener Charakter. Da ist keine, das nichts, wovor wir uns fürchten müssen, sondern dieser unwandelbare Charakter und Wille Gottes, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass er uns vielleicht sogar Umwege gehen lässt, aber dass er sozusagen diesen festen Liebeswillen hat. Das finde ich, das ist für mich ganz persönlich, und ich glaube auch vom biblischen Zeugnis her, das ist wirklich unwandelbar. Und darauf sich auch in diesen bewegten Zeiten verlassen zu können, ist für mich persönlich ein großes Geschenk.
Ich kann verstehen, dass Sie jetzt ganz besonders auf das Geschehen von Weihnachten abstellen und sagen, naja, da ist Gott Mensch geworden, da hat sich ja was verändert.
Ja.
Aber finden wir das nicht eigentlich schon viel, viel früher eigentlich in der Bibel?
Ja.
Ich denke an einen Abraham, der mit Gott ringt.
Ja.
Also ich habe auch mal den Satz gehört, eigentlich dieses Ringen mit Gott, dass er doch bitte Dinge anders machen möge, dass er sich doch umstimmen lassen möge, sei geradezu konstituierend eigentlich für den alttestamentlichen Glauben, auf den wir ja letztendlich aufbauen.
Unbedingt. Gott reute es zum Beispiel, solche Verse, solche Aussagen. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, das würde mit Weihnachten beginnen. Ich würde sagen, die Heilsgeschichte ist im Großen und Ganzen ein Ausdruck davon, dass Gott sich mit seiner Menschheit auf den Weg macht. Mit all dem, was da auch an Wandlungen und an Ereignissen passiert, das ist eingebettet in dieses große Ganze der Heilsgeschichte.
Jetzt sind Sie selbst in Ihrer Laufbahn auch eine Zeit lang ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, ohne dass es despektierlich klingen soll, normaler Gemeindepastor gewesen. Jetzt haben Sie diesen Gott gepredigt in ihrer Gemeinde. Und ich unterstelle mal, dass es ihnen ein Anliegen ist, gewesen ist, dass das nicht nur sozusagen in den Mauern ihres Kirchengebäudes geblieben ist, sondern dass auch der Mensch da draußen, der nicht mal mehr eine Ahnung hat, dass es dort einen Gott gibt, der ihn lieben könnte, auch etwas davon erfährt. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie, ich sag mal, sprachfähig haben Sie Christen des 21. Jahrhunderts erlebt?
Ja, ich war ganz normaler Pastor und will gleichzeitig auch nochmal sagen, also das möchte ich nochmal, also das ist für mich ein unglaublich schöner Beruf. Wir denken ja gerade in unserem Bund immer von der Ortsgemeinde her. Und von daher wollte ich das nochmal also auch wirklich wertschätzen und unterstreichen. Das war für mich eine ganz prägende Zeit. Das ist für mich ein wunderbarer Beruf, den ich sehr, sehr genossen habe. Und dieses Pastorale, glaube ich, im Sinne von für Menschen da sein, nach Menschen sehen, mit Menschen im Gespräch sein, mit Menschen unterwegs sein, das habe ich auch nie abgelegt. Insofern diese Phase meines Dienstes, würde ich sagen, habe ich immer weiter mitgenommen, auch in die weiteren Schritte, die sich daran angeschlossen haben. Und ich glaube, dass ich kann da nur von mir ausgehen, was die Frage angeht, wie sprachfähig wir sind, das Evangelium zum Leuchten zu bringen, auch mal anderen Menschen gegenüber. Ich bin kein ausgesprochen evangelistisch begabter Mensch. Und ich kann Evangelium nur teilen, unseren Glauben nur teilen, indem ich mit Leuten unterwegs bin und versuche hier und da von meiner Hoffnung Zeugnis zu geben, wenn ich das mal so ein bisschen so sagen darf. Ich finde, das war zum Beispiel in meiner Zeit als aktiver Pastor noch relativ einfach, weil man ja schnell nach dem Beruf gefragt wird und was man eigentlich so macht. Und wir lebten noch dazu als Familie ganz nah an der Gemeinde dran. Und ich versuche einfach ganz natürlich kein Geheimnis daraus zu machen, dass ich an einen Gott glaube, der Jesus Christus heißt. Und dass es für mich nichts Wertvolleres auf dieser Welt gibt und dass ich mit meinen Sorgen und meinen Nöten zu ihm komme. Und ich glaube, ich war, glaube ich, kein Pastor, der von anderen da mehr sich gewünscht hat, als er selber geben kann. Ich glaube, das ist meine Art und Weise, dass ich einfach mit den Leuten unterwegs bin und versuche, von meinem Glauben Zeugnis zu geben und ihn selbstverständlich ins Gespräch zu bringen.
Nun habe ich von der Sprachfähigkeit gesprochen,
ja,
und möchte mich da selber an der Stelle nochmal hinterfragen. Sie haben auch geforscht zur Theologie und dem Iconic Turn. Können Sie erstmal kurz den Begriff Iconic Turn erklären? Worum geht es da?
Ja, es wird ja in der Geistesgeschichte werden immer wieder bestimmte Turns festgemacht, so Wendepunkte. Und bei dem Iconic Turn oder bei dem, was ich dazu geschrieben habe, habe ich versucht, einen ganz alten Ansatz, zu dem ich auch in meiner Doktorarbeit geforscht habe, die Theologie Martin Kählers, in Verbindung zu bringen mit diesem sogenannten Iconic Turn und mal ganz jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit und sehr reduziert formuliert, sehr einfach formuliert, Iconic Turn könnte bedeuten, dass plötzlich das Bild das Medium ist, das die öffentliche Debatte prägt, den öffentlichen Diskurs prägt, dass sozusagen, wenn früher das Wort ein ganz, ganz wichtiges Medium war, um auch Impact zu haben, Einfluss zu haben, dass der Iconic Turn bedeutet, dass sozusagen das Bild, die Ikone von der Wortbedeutung her, diese prägende Kraft hat. Und wieso ich über diese gegenwärtige oder damals gegenwärtige Debatte überhaupt geschrieben habe, ist die Tatsache, dass Martin Kähler, dieser Mensch, über den ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, dass dem war der Bildbegriff schon vor 100 Jahren oder vor über 100 Jahren, der lebte von 1835 bis 1912, also dem war schon im 19. Jahrhundert der Bildbegriff was ganz, ganz Wichtiges. Und für den war das Bibellesen, ich sage es mal jetzt sehr vereinfacht, für den war das Bibellesen ein Stück weit in das Bild Gottes hineinschauen. Wie meine ich das? Also Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes Kolosserbrief. Und dieses Bild des unsichtbaren Gottes, Jesus Christus, spiegelt sich wieder durch den Heiligen Geist in den Schriften des Neuen Testaments, eingebettet in die ganze Heilige Schrift. Und habe ich von dem gelernt, und das hat ein Stück weit auch mein Bibellesen bis heute geprägt, die Heilige Schrift aufzuschlagen und zu fragen, was schaut mich da eigentlich gerade an? Was ist das für ein Wortmosaik, das mir hier begegnet? Und wie kann ich sozusagen in Beziehung treten zu diesem Bild Jesu Christi, das sich mir hier bietet, in dem Text, den ich heute Morgen lese? Und in diesem Zusammenhang habe ich sozusagen die Wichtigkeit des Bildbegriffes für diesen Theologen Martin Kähler versucht, ins Gespräch zu bringen mit diesem Iconic Turn.
Das hört sich für mich erstmal hochaktuell an, weil wir ja in einer Welt leben heute, wo Bilder ja unwahrscheinlich viel entscheiden können.
So ist es.
Ich bekomme auf TikTok ein Bild, ich bekomme in den Nachrichten ein Bild, was weiß ich, von dem, was zurzeit im Gazastreifen passiert, sagt oft viel mehr aus, als wenn ich 50 Sätze darüber geschrieben irgendwo in der Zeitung lese oder dergleichen mehr. Können Sie das noch so ein bisschen fruchtbar machen? Was können wir daraus lernen, ich sag mal, für unser Reden über das, was uns tief im Glauben bewegt?
Erstmal ist auch der Punkt, dass dieser Martin Kähler eben auch gezeigt hat durch sein theologisches Arbeiten, dass Wort und Bild nicht voneinander zu trennen sind. Mit jedem Satz, den ich sage, mit jedem Wort, das ich aufrufe, kreiere ich ja auch in Ihnen, wenn Sie mir zuhören, ein Bild. Und mit bestimmte Wortkombinationen sind eben wie Wortmosaike und die entlassen sozusagen ein Bild von meinem inneren Auge entstehen. Und da würde ich sagen, was wir davon lernen können oder was wir da auch für unseren Glauben mitnehmen können. Zum einen ist es erstmal eine unglaubliche Wertschätzung gegenüber, ich sag's jetzt mal nochmal so ein bisschen verfremdend, gegenüber diesem Wort, Mosaik, Heilige Schrift. In vielen Tausenden von Worten spiegelt sich in diesen ganz vielen Worten auf 1200, 1400 Seiten Bibel, spiegelt sich der Gott wieder, der sich in der Heilsgeschichte offenbart hat. Und durch diese Wortkombination, durch diese wunderbaren Wortkombinationen schaut mich ein Bild Gottes an. Ja, das sozusagen wird mir Gott gegenwärtig. Das ist so ein Punkt von diesem Martin Kähler. Und ich würde sagen, unter all den Bildern, die tagtäglich auf mich einprasseln, zum Beispiel möchte ich mir Zeiten des Tages nehmen, wo ich sage, ich schaue in dieses Wortmosaik der Heiligen Schrift rein und möchte mich von diesem Bild anschauen lassen. Dieser Martin Kähler hat so einen Satz sinngemäß gesagt, eigentlich lese ich nicht die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Ja, wenn plötzlich was offenbar wird, wenn ich mich plötzlich von der Heiligen Schrift angesprochen fühle. Und da würde ich sagen, das ist das Bild, vor dem ich mich immer wieder einfinden möchte, von diesem Bild des unsichtbaren Gottes, das in Jesus Christus offenbar geworden ist und das sich durch den Heiligen Geist in den Texten der Schrift widerspiegelt. Und das ist für mich erstmal ein wichtiger Haltepunkt, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen so ein Anker in all den Bildern, die auf mich einprasseln, dass ich mich ruhig hinsetzen möchte und diesen Schriften mich aussetzen möchte. Und dann würde ich aber auch sagen, und wenn uns dadurch Jesus Christus lebendig vor Augen ist, vor unserem inneren Auge ist, vielleicht sprechen wir dann auch in einer verständlichen Sprache von ihm. Also dass Leute um uns herum merken, Mensch, diesem Menschen, diesem ist irgendwie dieser Jesus Christus lebendig. Der hat einen Eindruck von dem. Der geht irgendwie mit dieser Person um. Und wenn das vielleicht ausstrahlt aus unserem Leben, ich weiß ja nicht, ob das gelingt, machen kann man das, glaube ich, nicht, aber wenn man mit einer Person vertraut ist, dann strahlt ja auch manchmal aus dem Vertrautsein etwas heraus. Und da hoffe ich, ist so meine ganz zarte Hoffnung, dass aus dem Umgang mit der Heiligen Schrift in uns Christenmenschen eine Vertrautheit mit der Person Jesu Christi entsteht. Und dass die irgendwie aus uns herausstrahlt und nicht Halt macht bei unserer morgendlichen oder abendlichen Bibellese.
Ich versuche nochmal wiederzugeben, wie ich sie verstanden habe. Also die Heilige Schrift ruft in uns Bilder hervor, oder der Heilige Geist bewirkt sozusagen Bilder, die in uns entstehen von Gott, über Gott, wie er in der Geschichte gehandelt hat, wie er zu mir steht als Person. Und gleichzeitig, so habe ich sie verstanden, treten diese Bilder eben manchmal in Konkurrenz mit all den vielen anderen Bildern, die ich im Alltag wahrnehme. Würden Sie für sich in Anspruch nehmen, dass Sie sagen, Sie versuchen auch eine gewisse Bilderhygiene, sag ich mal, in Ihrem Kopf zu praktizieren? Setzen Sie sich bestimmten Bildern nicht aus?
So weit würde ich nicht gehen. Ich formuliere es nochmal positiv von dem her, was ich meine. Also heute Morgen lese ich also da Matthäus 12, dass Jesus davon spricht, dass der gute Baum gute Früchte hervorbringt und der schlechte Baum schlechte Früchte hervorbringt und dass wir Menschen reden aus dem Schatz unseres Herzens, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Das ist ja eine ganz, das ist sofort sind Bilder wach. Ja, da ist ein Baum und da geht es irgendwie um Wurzeln und um Früchte und das, was da dann herauskommt. Und das mal in dem Sinne stellt uns die Heilige Schrift Bilder vor Augen und sagt, so ist es. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine große Bilderhygiene betreibe, aber ich habe die Hoffnung, dass das die prägenden Bilder meines Lebens sind. Mhm. Das glaube ich, würde ich sagen. Ich hoffe, ich schaffe das nicht jeden Tag, ja, aber ich versuche es immer wieder und starte immer wieder neu. Hoffe eigentlich, morgens als erstes mich den Worten des Neuen Testaments auszusetzen und nicht die Nachrichtenseite anzuschauen als erstes. Mhm. Ich hoffe, damit eine Art von Bilderhygiene zu betreiben, dass ich mich eigentlich erst diesen Bildern, die mir die Heilige Schrift gibt, widme.
Mhm. Ich frage aus einem bestimmten Grund nach. Ich selbst arbeite ja nun mal als Journalist und schaue mir aus guter Gewohnheit jeden Abend die Tagesschau an. Und wir haben so als Familie festgestellt, die Bilder, die dort kommen, werden eigentlich immer krasser. Man hat aus unserer Sicht immer weniger Hemmung, sag ich mal, auch bestimmte schlimme Dinge zu zeigen, ob es Menschen sind, die umgekommen sind, auch wenn da mal ein bisschen was verschleiert wird und vielleicht hinter einer Art Milchglasscheibe verschwindet. So steht doch diese Bildsprache immer stärker im Vordergrund. Und ich habe zwei Söhne. Der Jüngere ist dieses Jahr 18 geworden und ich lerne im positiven Sinne von meinen Söhnen, dass die in einem ganz anderen Medienverhalten sich dem nicht mehr aussetzen wollen. In dem Sinne, dass sie es mehr so praktizieren, dass sie sagen, da statt der Nachrichten, die auf mich einprasseln, wenn ich abends so eine Nachrichtensendung im linearen Fernsehen mir angucke und nicht auswählen kann, was ich da sehe, schnappe ich mir doch lieber eine App, eine Nachrichten-App und gucke mir das vertieft an, was ich mir ansehen möchte. Ja, das war so mein Gedanke, der für mich so ein bisschen unter diesem Aspekt Hygiene so ein Stück dahinter steckt. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube, meine Art damit umzugehen ist diese, ich schaue abends auch nochmal Nachrichten, ich schaue sehr gerne Nachrichten. Und gleichzeitig kann ich Ihre Gedanken da voll nachvollziehen, dass man da nochmal Bildern ausgesetzt wird und dass es dass es eine Herausforderung sein kann. Und dann komme ich aber wieder wie beim Morgen zum Abend und versuche, ich schaffe das nicht jeden Tag nochmal, aber ich versuche abends dann nochmal mir was laut vorzulesen aus dem Alten Testament. Ich habe mal von Bonhoeffer gelernt, und das schaffe ich bei Weitem nicht, und er hat es der christlichen Gemeinschaft auch anempfohlen, er hat gesagt, am Tag ein Kapitel aus dem Neuen Testament und zwei Kapitel aus dem Alten, das ist super viel. Und ich glaube, auch in der Gemeinschaft könnte man das viel leichter machen als individuell und schaffen. Aber dann versuche ich also für mich am Ende nochmal so einen Impuls zu setzen. Und dann bin ich schon müde und dann kann ich auch nicht mehr viel aufnehmen. Und dann lese ich die zwei Psalmen aber eben mir laut vor, um nochmal Impulse, vielleicht auch Bilder aus den Psalmen oder wo ich gerade bin, aufzunehmen und hoffentlich damit dann in die Nachtruhe zu gehen. Also vielleicht ist das sozusagen meine Art von Hygiene, dass ich an den Anfang und an das Ende des Tages was setzen möchte, was hoffentlich irgendwie eine Basis schafft.
Jetzt haben wir sehr viel, finde ich, konstruktiv gesprochen über das, was die Bibel uns weitergibt, wo sie geschildert haben, was das Thema Bilder, die Gott in uns wachruft sozusagen, für einen Schatz ist. Trotzdem natürlich die Frage an den Theologen, wenn sie eines Tages mal diese Welt verlassen und vor Gott stehen, da gibt es doch bestimmt auch die großen Fragen, sage ich jetzt mal, die sich eben nicht beantworten. Gäbe es eins, zwei oder drei Fragen, die sie Gott als erstes stellen würden, wenn sie ihm einmal gegenüberstehen und wo sie sagen, also das sind Fragen, ja, die trage ich so mit mir mit über die Jahrzehnte und letztendlich müssen sie in dieser Welt Fragen bleiben und sind manchmal vielleicht auch beschwerlich.
Ja. Das ist die Frage nach dem Leid. Ich kann Ihnen als Theologe versuchen, die Frage zu beantworten. Ich finde, wir können sie nicht ausreichend und befriedigend beantworten. Und das Leid ist, selbst wenn man theologische Erklärungsversuche unternimmt, ist das Leid, gerade wenn man es im persönlichen Umfeld oder auch im weiteren Umfeld erlebt, so sinnlos und so brutal, dass ich nicht anders kann, als das irgendwie zu versuchen, vor Gott zu tragen, vor Gott zu halten, vor Gott damit zu sein. Vielleicht würde ich mich darauf eher festlegen lassen, vor Gott damit zu sein. Aber ich weiß auch nicht, in welcher Art und Weise ich in der Ewigkeit Gott das fragen würde oder wie ich mit ihm hoffen würde, darüber ins Gespräch zu kommen. Aber das ist einfach das Leid, ob man es global, gesellschaftlich im Großen und Ganzen betrachtet oder aber in ganz persönlichen Bezügen, das würde ich sagen, ist das Brennendste.
Schließt sich für mich natürlich die Frage an, wie gehen Sie heute damit um, dass Sie dieser Gedanke an das Leid nicht übermannt?
Ich würde nochmal zu dem zurück. Also ich glaube, manchmal übermannt er mich. Und die Grundhaltung würde ich nochmal auf die Worte von vorhin zurückgreifen. Ich habe noch nicht viel anderes gefunden, als irgendwie damit vor Gott zu sein. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Aushalten nennen würde, glaube ich nicht, sondern einfach damit manchmal auch einfach nur wortlos. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man manche Dinge nicht in Worte fassen kann. Es gibt ja die Herrlichkeit Gottes, die man nicht in Worte fassen kann, aber es gibt auch manchmal Leid, das man nicht in Worte fassen kann. Und damit dann einfach auch wortlos, hoffentlich in der Gemeinschaft vor Gott einfach zu sein, ist in ganz herausfordernden und tiefen und dunklen Momenten das Einzige, was ich so sehe.
Ein Trost?
Ein Trost ist für mich dann vor allem mit anderen Menschen zusammen so vor Gott sein zu können. Das habe ich erlebt, dass das christliche Gemeinschaft, das Gemeinschaft in der Gemeinde unfassbares Leid, ich weiß nicht, ob tragen kann, aber sozusagen in der Gemeinschaft man vor Gott sein kann mit dem Leid, das sich da ereignet hat. Und ich habe das als das Tröstendste, die Kraft der Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde da erlebt.
Ganz lieben herzlichen Dank. Das war heute unser Gespräch. Mein Gesprächspartner, Professor Maximilian Zimmermann. Im April 2026 tritt er das Amt des Generalsekretärs des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden an. Mein Name ist Oliver Jeske. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen herzlich für diese Einblicke und für diese tiefen Gedanken, in die wir gemeinsam zusammen eintauchen durften. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.